Ja, wir unterbrechen unsere Predigtreihe für eine andere Reihe. Wir sind auf dem Weg nach Ostern und ich habe mir gedacht, das ist ein Weg zum Heil. Das ist ein Weg, man geht und wir leben ja alle auf einem Weg. Wir gehen, wir sind unterwegs und ich möchte euch mitnehmen, vielleicht ergreift euch das. Ich bete einfach darum, dass wir mehr ergriffen werden von dem, was Jesus für uns getan hat. Es ist alles schon so gewohnt, wir kennen das alles und trotzdem ist so viel Liebe dahinter. Und mich hat es heute einfach auch ergriffen durch die Texte der Lieder, durch die Gebete, dass Jesus uns so liebt. Und das, was er für uns getan hat, ist aus Liebe zu uns geschehen. Ein Weg zum Heil. Wir beginnen mit dem ersten Abschnitt sozusagen, und es war die Ankündigung. Eine Ankündigung, und sie steht, ich habe es aus dem Markus-Evangelium genommen, es kommt in jedem Evangelium, in allen drei Synoptikern, also Markus, Johannes und Markus, Matthäus und Lukas vor. Im Johannes-Evangelium ist es ein bisschen anders, aber Jesus hat das gesagt zu seinen Jüngern und das nicht nur einmal, sondern dreimal. Und ich lese jetzt aus Markus 10, 32 bis 34. Als sie auf dem Weg nach Jerusalem hinauf waren, ging Jesus voran. Die Jünger waren sehr beunruhigt und die mitgingen, hatten Angst. Da nahm er die 12 noch einmal beiseite und machte ihnen klar, was ihm geschehen werde. Passt auf, wenn wir jetzt nach Jerusalem kommen, wird der Menschensohn an die hohen Priester und die Gesetzeslehrer ausgeliefert. Die werden ihm zum Tod verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Und diese werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Doch nach 3 Tagen wird er von den Toten auferstehen. Wir kennen diese Bibelstelle und in den meisten Bibeln steht dann drüber, das ist die dritte Leidensankündigung Jesu. Aber eigentlich ist es ja nicht nur eine Leidensankündigung, oder? Aber wir werden es uns genauer anschauen. Sie waren auf dem Weg. Der erste Punkt ist der Weg. Es ist auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Und Jesus hat ein ganz klares Ziel. Er geht mutig darauf zu, obwohl er weiß, was ihn erwartet. Im Lukas-Evangelium steht, er richtete sein Angesicht darauf, nach Jerusalem zu gehen. Das steht in der Mitte vom Lukas-Evangelium in Kapitel 9, Vers 51. Und von da an sieht man, Jesus geht nur mehr nach Jerusalem. Vorher ist er herumgegangen. Ja? Aber jetzt weiß er, ich gehe jetzt nach Jerusalem und das ist dort sein Hauptauftrag. Was ist sein Hauptauftrag? Wir werden es gleich sehen. Wichtig ist, Jesus geht diesen Weg ganz bewusst und es ist die Passion und der Karfreitag, sie sind kein Betriebsunfall. Da ist nicht irgendwas schiefgelaufen, sondern hier geht Gottes Plan in Erfüllung. Das muss uns bewusst sein, das war Gottes Plan und Jesus wusste das. Der Weg hinauf nach Jerusalem. Und die Jünger haben das irgendwie gespürt, dass da jetzt was Schlimmes kommt. Jesus hat es ihnen ja mindestens 3-mal, vielleicht sogar öfter gesagt. Jetzt ist es zum 3. Mal, dass er ihnen diese Offenbarung, diese klare Voraussage sagt, was passieren wird. Und die Jünger merken, dass es gefährlich wird. Wenn wir in einer solchen Situation sind, wir wissen, wir gehen auf eine gefährliche Stelle in unserem Leben zu oder nehmen wir einfach einen Weg auf den Berg und es wird eng, es wird schmal, es geht auf der einen Seite steil hinunter. Also ich gehe dann lieber langsam. Und ich habe es ganz gern, wenn jemand vor mir geht, der den Weg kennt und der mir die Schritte zeigt, wo ich hinsteigen soll. Hier steht, Jesus geht voran. Jesus geht voran, er geht mit seiner ganzen Vollmacht, mit seiner Allmacht, mit seiner Liebe voran. Und hinter seinen breiten Schultern können sich die Jünger sozusagen verstecken. Jesus geht als Erster. Es ist nicht so wie im Krieg, wo der Feldherr hinten steht und die Knechte, die Soldaten vorne an der Front sind, sondern Jesus geht voran. Er stellt sich vor seine Jünger. Er stellt sich vor uns, wenn wir in die schwierigen Situationen kommen. Jesus geht vor uns und wir dürfen ihm nachgehen. Und hinter ihm sind wir geschützt. Ich finde das Bild, dass ich kann mir vorstellen, dass Jesus nicht immer vorangegangen ist, sondern dass sie so um ihn herum waren und er war in der Mitte drin. Aber jetzt auf dem Weg nach Jerusalem steht hier, er geht voran. Und seine Jünger gehen mit Angst, mit Sorge, mit Unruhe, aber doch im Vertrauen hinter ihm nach. Jesus geht uns voran. Die Passion, das, was am Karfreitag passiert ist und in den Tagen vorher, ist kein Betriebsunfall. Das war Gottes Plan. Und Jesus stellt sich vor seine Jünger. Allein diese zwei Aussagen helfen uns vielleicht in Situationen, in denen wir auch stehen könnten, wenn es uns schlecht geht. Gott hat alles in Kontrolle und er geht uns voran. Jesus nimmt die 12 beiseite und ist interessant. Bei allen drei Berichten von diesen sogenannten Leidensankündigungen nimmt er immer nur den engsten Kreis seiner Jünger und redet zu ihnen. Was sagt er ihnen? Jesus wird an die Hohenpriester und die Gesetzeslehrer ausgeliefert. Jesus wird ausgeliefert, es ist passiv, es passiert ihm etwas. Es wird etwas mit dem Menschensohn, wie er sich bezeichnet, und gleichzeitig ist er doch auch Gottes Sohn. Mit dem Sohn Gottes wird etwas passieren. Menschen werden etwas mit ihm machen. Passiv. Er wird an die Heiden übergeben. Auch das ist wieder passiv. Es wird ihm etwas passieren und er lässt es zu. Die Heiden werden ihn verspotten, foltern und töten. Wer wird das tun? Und nach 3 Tagen, und das ist das Wichtigste fast, und wir sagen immer, die Leidensankündigungen sind hier, es ist eine Leidensankündigung, aber es ist auch eine Ankündigung der Überwindung der Leiden, nämlich Jesus wird auferstehen nach 3 Tagen. Übrigens, die 3 Tage kann man so zählen, dass nämlich der erste Tag des Todes mitgezählt wurde, ja. Weil sonst sagen wir immer, ich habe das auch schon manchmal gedacht, das geht sie nie aus, 3 Tage, ja? Freitag Nachmittag, Samstag, Sonntag, der Früh war schon auferstanden, aber der erste Tag wird nach jüdischer Zählweise mitgezählt, ja? Also deshalb 3 Tage. Mir stellen sich 2 Fragen hier. Wer handelt? Wer wird übergeben? Ausliefern, foltern, töten. Wer ist das? Wer hat Jesus ausgeliefert? Danke, Dankeschön. Ja, ich bin ein bisschen verkühlt, aber danke, das ist sehr lieb. Wer hat Jesus ausgeliefert? War es der Judas? Ja, es war einer von seinen Freunden, einer aus dem engen Kreis der 12. Mir wird gerade bewusst, dass der ja auch dabei war, wie Jesus das den Zwölfen gesagt hat. Er wird von einem derer, die jetzt diese Botschaft hören, ausgeliefert. Wer wird Jesus verurteilen zum Tod? Es war die Obrigkeit, die Autorität, die geistlichen Führer. Wer wird Jesus foltern? Es waren die Heiden. Juden und Heiden sind schuld am Tod des Unschuldigen. Wir alle. Wir können uns vielleicht erinnern an die Diskussionen im Römerbrief und in der Apostelgeschichte. Es sind alle Menschen betroffen von der Schuld, die wir auf uns geladen haben, weil wir den Menschensohn getötet, gefoltert haben. Alle Menschen sind schuldig geworden. Die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, warum? Und die ist eigentlich die wichtigere. Warum musste das alles geschehen? Und warum hat Jesus nur zu seinen zwölf engsten Mitarbeitern geredet? Ich habe darauf nicht wirklich eine wirklich gute Antwort gefunden, aber ich denke mir, es war ganz wichtig, dass Jesus das Fundament, diese Erkenntnisse ganz tief in die Apostel hineingelegt hat, die dann wieder die Basis für die Entstehung der Gemeinde, der Urkirche waren. Und der Paulus hat es einmal so formuliert, der war ja da nicht dabei, aber er ist sozusagen später dazugekommen. Er hat geschrieben im Korintherbrief über diese Botschaft, die er ihnen weitergibt, dass Christus in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schriften für unsere Sünden gestorben ist. Und er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn aus den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Es ist ganz wichtig, dass das alles, was passiert ist, im Plan Gottes war. Gott hat das so schon von Anfang an angekündigt, nur haben die Menschen das, auch die Schriftgelehrten, das nicht gelesen richtig oder nicht richtig verstanden. Ja? Aber wenn man aus heutiger Sicht sieht man das, das passt alles zusammen in Übereinstimmung mit der Schrift. Und dann hat er sich den Petrus gezeigt, dann dem Kreis der Zwölf und später 500 anderen Nachfolgern auf einmal. Und einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Und dann zeigt er sich noch Jakobus und allen Aposteln und zuletzt auch dem Paulus. Er ist auch ein Zeuge davon. Damit zeigt er, dass dieser enge Zirkel mit dem dazugekommenen Paulus die Grundlage ist eigentlich für das, was wir heute glauben. Gott hat diese Menschen, diese glaubwürdigen Menschen verwendet, damit wir diese Berichte haben. Und er hat sie ganz besonders auf dem Weg nach Jerusalem dorthin vorbereitet. Ein Versuch einer Erklärung, warum er nur mit den Zwölfen immer drüber geredet hat. Aber vielleicht kann mir jemand anderer das besser noch erklären. Die wichtigere Frage ist für mich aber, warum musste Jesus diesen Weg gehen? Ich bin letzten Sonntag von jemandem gefragt worden, bitte, warum musste Jesus wirklich am Kreuz sterben? Und das ist die wichtigste Frage eigentlich, die der Mensch stellen kann. Oder eine der wichtigsten Fragen. Die wichtigere ist nur, warum ist das für mich persönlich wichtig? Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Und ich versuche das jetzt einfach kurz zusammenzufassen. Weil ihr wisst es alle, ihr kennt es alle. Aber können wir das wirklich kurz und einfach erklären? Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und das ist Verantwortung. Das ist Freiheit und Verantwortung. Der Mensch hat Verantwortung bekommen für die Natur, für die Schöpfung, aber auch für sein eigenes Leben, wie er es lebt. Und er hat die Freiheit. Er kann sich gegen Gott entscheiden. Er darf vom Traum des Lebens nicht nehmen, aber er kann es machen. Und wenn er es macht, fällt er in Sünde. Und so ist es passiert. Und Gott hat uns die Freiheit gegeben, gegen ihn zu rebellieren. Und die Folge dieser Rebellion, die Bibel nennt diese Rebellion Sünde, ist Schuld, ist Tod. Durch die Schuld, durch die Sünde kam der Tod. Und wenn wir Schuld haben, so ist es eine Frage der Gerechtigkeit, dass Schuld beglichen wird. Wenn du jemandem anderen ein Geld schuldest, dann wirst du es nicht, dann ist es gerecht, dass du das wieder zurückgibst. Und solange du es nicht zurückgibst, hast du eigentlich, wenn du ein bisschen ein Gerechtigkeitsempfinden hast, das Gefühl, es fehlt was, ich muss etwas erledigen, ja? Ich muss etwas in Ordnung bringen. Schuld muss getilgt werden. Das ist ein Urbedürfnis, das Gott in uns gegeben hat. Aber unser Problem ist, wir können unsere Schulden nicht tilgen, so viel wir uns auch anstrengen. Wir können sie nicht tilgen. Es wird immer ein Defizit bleiben. Du kannst es nie in deinem Leben durch Arbeit oder durch irgendeine Anstrengung oder durch gute Werke oder durch Gebet oder Fasten oder was immer, diese Schuld, die wir alle auf uns geladen haben, tilgen. Und deshalb brauchen wir dieses Opfer, weil Jesus, der schuldlos war, für uns die Schuld getilgt hat. Und das ist Gnade. Und da merkt man, dass wir Verantwortung und Freiheit haben, diese Freiheit aber missbraucht haben und deshalb Schuld und Sünde auf uns geladen haben und die Gerechtigkeit Gottes verfordert Schuldentilgung. Aber die können wir nicht und deshalb hat Jesus das für uns getan. Vielleicht kann das mal jemand helfen, wenn man diese Schritte, gibt es natürlich viele andere, kürzere Zusammenfassungen noch. Wenn mir das jemand erklären kann. Ich habe es für mich mehr so überlegt, weil ich diese Frage, die mir gestellt worden ist, bald einmal wirklich ausführlich beantworten muss. Aber es ist auch für uns wichtig. Haben wir das wirklich immer wieder begriffen, warum Jesus gestorben ist? Und wenn wir da herin sitzen und es immer wieder hören, ergreift es uns auch noch immer? Und vielleicht ist jemand da, der gesagt, naja, so ganz ist es für mich noch nicht Realität. Bitte, denk drüber nach. Auch du brauchst diese Vergebung. Johannes der Täufer sagt über Jesus, siehe, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Hier ist die Bezahlung für deine Schuld. Und im Johannesbrief steht, das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und nochmal im Johannesbrief, er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden. Nicht nur für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Jesus ist zum Sühnopfer geworden. Für uns alle. Nehmen wir das an. Das ist die erste Hälfte der Verkündigung, der Ankündigung. Und die zweite Hälfte ist, er ist auferstanden. Wir feiern nicht nur Karfreitag, wir feiern auch Ostersonntag. Und das wird ein Fest der Auferstehung sein, eine ganz, ganz große gute Botschaft. Weil wenn Jesus nur gestorben wäre, dann haben wir keine Bestätigung, dass dieses Opfer angenommen ist. Aber weil er auch auferstanden ist, ist das Opfer gültig. Und er sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. Jesus ist erhöht. Jesus sitzt dort und betet für uns. Er vertritt uns. Und das ist die gute Botschaft, das Evangelium. Das war die Botschaft, die Ankündigung. Und jetzt müssen wir uns über die Jünger Gedanken machen. Und das sind auch wir. Und wir bekommen viele, viele Nachrichten, Botschaften, E-Mails, Tweets, sonstige soziale Medien, die ich habe gar keinen Überblick mehr, was da alles gibt. Es gibt Nachrichten im Radio, im Fernsehen, in Zeitungen. Wir haben einen Informationsüberfluss. Wir bekommen so viele Botschaften. Was machen wir mit den Botschaften? Viele Botschaften landen automatisch im Spam-Ordner. Das ist am Computer dieser Bereich, wo das hineinkommt, was man eh nicht lesen will. Aber bitte, die Botschaft von Jesus, die er uns jetzt sagt, schickt ihn nicht ins Spam-Ordner, bitte. Die soll ins Herz gehen. Aber wir müssen uns auch schützen vor falschen und irreführenden Botschaften und Nachrichten. Gerade das ist heute auch so stark verbreitet. Es gibt so viel Mist in den Informationen, die wir bekommen. Wie gehen die Menschen mit der Botschaft von Jesus um? Wie gehst du damit um? Schauen wir uns die Jünger an. Und vielleicht sehen wir uns selbst. Die erste Ankündigung, müssen wir jetzt ein bisschen in unsere Bibel blättern, die erste Ankündigung des Leidens und der Auferstehung steht im Markus 8, 31 bis 32. Und da steht vorher eine berühmte Frage. Jesus fragt seine Jünger, für wen halten mich die Leute? Und dann fragt er, für wen haltet ihr mich? Und Petrus sagt, du bist der Messias. Wow, welche Erkenntnis. Ja? Petrus, das Sprachrohr, der Lautsprecher, sagt, du bist der Messias, auf den wir warten. Super. Was war nachher? Was war unmittelbar nachher? Jesus sagt dann darauf, dass er leiden wird, verraten wird, leiden wird und auferstehen wird. Und Petrus nimmt Jesus auf die Seite und sagt, er hat ihn heftig dagegen angekämpft, dass das passiert. Er hat stark bearbeitet, das darf auf keinen Fall passieren. Du bist ja unser Messias und du darfst nicht getötet werden. Und Jesus weist ihn streng zurecht. Er sagt, Petrus, du Satan, das ist eine harte Aussage, geh hinter mich, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Merken wir uns das. Das war die Reaktion von Petrus auf die erste Leidensankündigung. Er denkt menschlich und nicht göttlich. Bei der zweiten Ankündigung, was war vorher? Die Jünger konnten einen besessenen Knaben nicht heilen. Jesus hat es getan und er sagt, es geht nur durch Gebet. Also was Wunderbares. Es war vorher wieder eine Offenbarung der Größe des Herrn. Was war nachher? Die Jünger verstehen nicht, was Jesus gesagt hat. Es steht wörtlich, sie wussten nicht. Sie haben es nicht verstanden, aber sie wagten es nicht, ihn zu fragen. Die Jünger, die immer mit Jesus waren, haben auf eine Aussage, die er gesagt hat, nicht getraut, sich nachzufragen. Aber, was tun sie? Auf dem Weg, wie sie weitergingen, fangen sie eine Diskussion untereinander an, wer der Größte sei. Das, was Jesus ihnen gesagt hat, haben sie nicht verstanden, aber auch nicht den Mut gehabt, nachzufragen. Aber dann haben sie diese Unverschämtheit, untereinander zu diskutieren, wer ist der Größte. Bei der dritten Ankündigung, was war vorher? Die Frage des reichen Jünglings. Ein Mann kommt, das Jüngling, in einem Evangelium steht Jüngling, aber sonst ein reicher Mann kommt zu Jesus und sagt, ich will dir nachfolgen. Und Jesus sagt, verkauf alles und folge mir nach. Und er ging traurig weg, heißt es. Also es ist eine Frage, was kostet es, Jesus nachzufolgen? Der Lohn der Nachfrage ist das Thema vorher. Was ist nachher? Zwei Jünger gehen zu Jesus und bitten ihn, um eine besondere Vorrechtstellung im Reich Gottes. Sie möchten zur Rechten und zur Linken von Jesus sitzen, wenn er herrscht. Die zwei Jünger, Johannes und Jakobus, die Donnerbrüder heißen sie auch, die haben überhaupt nicht begriffen, was Jesus ihnen gesagt hat. Aber sie beschäftigen sich damit, wer ist der Größte im Reich. Wie gehen wir mit dieser Botschaft um? Haben wir das Gnadenwerk Jesu wirklich schon dankend angenommen? Ich frage das nochmal. Bitte, wenn du das noch nicht getan hast, bitte tu's. Nimm Jesus und das, was er für dich getan hat, dankbar an. Und wenn du Fragen hast, dann stell sie Jesus. Jesus will gefragt werden. Nicht so wie die Jünger, die nicht den Mut haben oder nicht die Freiheit oder was auch immer, dass sie diese offenen Fragen, das, was ihnen nicht klar ist, stehen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus so ein schlechter Lehrer war, der keine Fragen zulässt, weil sonst immer hat er auf Fragen geantwortet. Also es ist nicht so, dass Jesus die Leute tadelt dafür, dass sie blöde Fragen stellen. Ich glaube, diese Jünger haben in dem Moment ganz was Falsches im Blick gehabt. Und du sollst, wenn du Fragen hast an Jesus, dann richte sie an Jesus und vielleicht schickt Jesus einen Menschen oder lies in seinem Wort und du siehst es in der Bibel, der dir das erklärt und der dir das beantwortet. Ich glaube, dass Jesus die Fragen, die wir haben, wirklich beantwortet. Und nicht, wir brauchen sie nicht unter den Teppich kehren oder nach hinten. Nicht immer kommt gleich die Antwort, aber bitte frage Jesus, wenn dir was unklar ist. Wenn wir etwas von der Bibel, von Jesus hören, wenn Gott uns etwas sagt, denken wir darüber menschlich oder göttlich? Petrus hat menschlich gedacht. Er war sicher ehrlich. Er war ein spontaner und sehr offener Typ. Und er war ehrlich. Aber du musst die Dinge mit dem Geist Gottes erkennen und sehen und tun. Und das müssen wir lernen. Denken wir menschlich oder göttlich? Und wenn wir in eine Situation kommen, die uns herausfordert, so wie die Jünger jetzt waren, sie waren voller Angst und es geht nach Jerusalem und das passiert jetzt, denken wir von der Seite Gottes her oder denken wir menschlich? Und das ist eigentlich eine wichtige Frage, die man gar nicht so leicht beantworten kann. Und das Wichtigste, oder nicht das Wichtigste, aber das, was mir jetzt in der letzten Zeit immer wieder bewusst wird, geht es uns um Macht, um Hierarchie? Wer ist der Größte? Wer ist der Entscheidende? Wer schafft an? Ich glaube, dass das eine Gefahr ist, auch in unseren Gemeinden immer wieder. Ich glaube, dass wir immer wieder in der Gefahr stehen, uns zu überheben. Und wir sind alle aufgefordert, zu dienen. Und Jesus hat das am meisten getan. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und hat gesagt, so wie ich das tue, sollt ihr das einander tun. Wir müssen nicht jeden Tag dem anderen die Füße waschen, aber wir sollen einander dienen. Ja? Dienst ist nicht das Gleiche wie bedient werden, wie anschaffen von oben herab, sondern dienen ist von unten hinauf. Und das Letzte, das steht jetzt nicht da in dem Text, aber das steht, das ist eigentlich die klare Folge, die Konsequenz von dem, was die Jünger gehört haben an Botschaft, was sie dann auch erlebt und gesehen haben und was auch wir hören und erleben. Wir haben die Botschaft, das Evangelium bekommen. Wir wissen, warum Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Und jetzt sind wir aufgefordert, das weiterzugeben. Wir sind die Botschafter, Gesandte an Christi Stadt. Und wir sollen die Menschen um uns herum ermahnen, bitten, sich mit Jesus, mit Christus versöhnen zu lassen. Auch das ist für mich eine große Herausforderung. Wo tun wir das? Sind wir wirklich Botschafter an Christi Stadt? Ja, die Botschaft ist angekommen. Zu Ostern hat Jesus das alles erfüllt. Jetzt sind wir gefordert. Gott segne uns. Amen.